Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Geschichte der Popmusik ist eine Geschichte oder auch eine Ansammlung von Provokationen, von Skandalen. Natürlich nicht nur, aber auch. Und damit hat sich unser heutiger Corso-Gesprächsgast besonders beschäftigt. Und zwar im Buch Provokation. Songs, die für Zündstoff sorgen bzw. sorgten. Unser Gast heute, Michael Behrendt, Lektor, Blogger, Autor. Herzlich willkommen bei Corso, Herr Behrendt.
Hallo.
Ein bisschen war ich überrascht am Anfang, denn es gibt erstmal einen chronologischen Teil, wo Sie also eine ganze Reihe Songs wirklich von 1930 bis in die Gegenwart dann vorstellen. Und da findet sich auch Love Me Do von den Beatles, deren erste Hitsingle. Wo bitteschön ist denn da die Provokation?
Ja, die Provokation liegt eigentlich nicht im Song selbst oder in dem Inhalt, der ist nämlich ziemlich banal, sondern in der Art der Präsentation. Das war damals total neu. Die Pilzkopffrisuren, dieses ungestüme, wilde, die ganze Ausstrahlung dieser Band hat alles gesprengt, was damals an Konventionen so herrschte. Sie haben außerdem die Jugend verrückt gemacht. Die Leute sind reihenweise in Ohnmacht gefallen. Man dachte, dass es jetzt die Apokalypse droht. Und im Grunde ist es eher das Gesamtphänomen mit der Inszenierung und dem Selbstbewusstsein und auch der Jugendlichkeit, was dann eben einfach die weiße Erwachsenenwelt völlig aus den Angeln gehoben hat.
Denn ich glaube, wenn man Provokation oder Skandal im Zusammenhang mit Musik sieht, dann denkt man sehr schnell erstmal an Texte oder an Inhalte und vergisst, dass es tatsächlich, weil wir heute wahrscheinlich kaum noch Konventionen haben, die so gebrochen werden können wie damals, dass es auch einmal anders war. Wie war das zum Beispiel bei, wenige Jahre später, Like a Rolling Stone von Bob Dylan? War es da nur der musikalische Bruch, dass er zur E-Gitarre gegriffen hat, oder auch eine textliche Provokation in diesem Fall?
Ja, ich denke schon, dass es auch eine textliche war, denn er war ja eigentlich ein bisschen gefesselt und eingezwängt im Folk- und Protestsong-Kontext. Und man hat eigentlich von ihm erwartet, dass er weiter mit der Akustikgitarre rumschrammelt und für eine bessere Welt singt. Er hat dann einfach mal gesagt, ich mache jetzt was anderes. Er wollte sich auch lösen und hat dann eben auch komplexere Texte gemacht. Like a Rolling Stone ist auch schon ein bisschen ansatzweise allegorisch, was er dann später noch viel verstärkter gemacht hat. Und im Grunde hat er da auch nicht nur auf der musikalischen, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene seine Fans vor allem provoziert. Also er beschreibt eine Person, die sich früher über andere erhoben hat und jetzt selber unten ist und im Grunde wie ein rollender Stein da in der Gosse landet. Das kann Edie Sedgwick sein von Andy Warhol aus diesem Umfeld, so eine Szene-Girl. Es kann aber auch überhaupt die Boheme sein, von der er sich dann eben auch lossagt in dem Text. Möglicherweise ist sogar eine Selbstkasteiung und das ist das, was die Leute damals verschreckt hat und was eben nicht ihren Erwartungen entsprochen hat.
Bleiben wir beim Text. In den Liedtexten identifizieren Sie verschiedene Ichs, also erstmal Show-Ich, Song-Ich, biografisches Ich, und das Song-Ich wird dann nochmal diversifiziert in Genre-Ichs, Fertigbau-Ichs und Rollen-Ichs. Welches Ich eignet sich denn besonders gut für die Provokation?
Naja, eigentlich das Genre-Ich, also das einfach eine manifestartige Botschaft von sich gibt. Ne? Also My Generation von The Who oder auch Neue Männer braucht das Land. Das sind ja eigentlich Phrasen, Parolen, die da gedroschen werden. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass da einer tiefsinnige Gedanken äußert oder meditiert.
Oder eine autobiografische Erfahrung, wobei vielleicht schon doch auch, ne?
Ja, kann schon sein, bloß provokant ist eigentlich das, was laut, kurz, schnell ist, und da nimmt man eigentlich griffige Formeln.
Was ist die bizarrste Kontroverse um einen Song, die Ihnen bei Ihrer Recherche aufgefallen ist?
Also mir fällt jetzt Je T'aime ein von Gainsbourg und Birkin, weil sich alle auf das Stöhnen gestürzt haben, aber eigentlich überhaupt nicht geguckt haben, was da vielleicht an philosophischen Fragen auch drinsteckt. Eine andere ist, dass man bei Donna Summer, Love to Love You Baby, anfängt, die Zahl der Orgasmen im Song zu zählen und dann zu verschiedenen Ergebnissen kommt, finde ich völlig absurd und grotesk.
Das bringt uns aber auch schon zum nächsten Punkt. Kann man sagen, Sex geht immer für einen Skandal, für eine Kontroverse?
Ja, das kann man sagen. Man hat das ja zum Beispiel auch bei Katy Perry gesehen. I Kissed a Girl war ja auch ein Aufreger. Tattoo haben auf der Lesbenschiene praktisch gespielt und kokettiert. Und auch die Gangster-Rapper heute sind natürlich gerade mit sexistischen Provokationen ganz vorne dran, aber im negativen Sinne.
Inwiefern ist es Vorsatz? Also Sie nennen, ich weiß gar nicht mehr, welchen Song genau, ich glaube von den Fantastischen Vier einen, eine zeitlos genüssliche Reißbrett-Provokation. Also kann man sagen, die meisten dieser auch gerade sexualisierten Texte oder Songs haben den Skandal schon von ihren Urhebern mitgedacht bekommen.
Also ich denke, bei Hip-Hopern ist es oft so, die reißen sich ja gerade darum, indiziert zu werden. Das ist für sie eine Auszeichnung. Also insofern müssen sie ordentlich auf die Kacke hauen, sage ich mal, um da auch indiziert zu werden. Die Fantastischen Vier haben sich mit Frohes Fest eher einen Spaß draus gemacht. Die wollten so ein bisschen Last Christmas wiederholen von Wham, aber natürlich auf ihre Art und haben eben auch darauf abgezielt, indiziert zu werden und haben die Indizierung auch als Auszeichnung genommen. Und natürlich legen es viele drauf an, aber oft ist es auch so, dass sie einfach ein Anliegen haben und gar nicht wussten, dass sie so damit anstoßen würden.
Das heißt ja gerne, Boykott und Zensur bewirken oft genau das Gegenteil bei Filmen, Büchern und Musik, nämlich dass sie anschließend erst recht Aufmerksamkeit erhält, sich gut verkauft. Stimmt das oder stimmt das nur in Maßen?
Nö, ich würde sagen, das stimmt absolut. Also gerade die Songs, die für Aufregung gesorgt haben, die diskutiert waren, die wurden zwar nicht im Radio gespielt, aber gerade deswegen umso mehr verkauft. Und das ist eigentlich auch eine Erkenntnis aus dem Buch. Wenn man was verbietet, dann sucht es sich einen anderen Weg und eigentlich nützt dieses Verbot gar nichts. Man sollte eher darüber sprechen und damit umgehen.
Gab es da nicht auch Beispiele, wo Sie sich schwer getan haben, die zu beschreiben, die vielleicht sogar schon fast Ihnen zu unappetitlich waren, obwohl sie dann trotzdem auftauchen, Freiwild oder Böse Onkels zum Beispiel?
Ja, also das hat nicht besonders großen Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen, weil die Künstler eben auch ein perfides Spiel spielen. Sie sagen immer, ist doch überhaupt nicht schlimm. Und wenn man ihnen dann doch näher und auf die Spur kommt, dann sagen sie einfach, ist doch nur ein rhetorisches Spiel, habe ich doch nicht so gemeint. Das ist auf Dauer ziemlich nervig. Noch so ein Ding war I Wanna Make Love to Steffi Graf von den angefallenen Schulkindern. Das ist eigentlich eine richtige üble Beleidigung und die Künstler haben bis heute noch oder sind sie dabei zu betonen, dass das doch alles Satire sei und super lustig. Das war damals zumindest in den Medien, aber hat eben auch nicht so richtig gezündet.
Wohingegen man dann sagen muss, Freiwild und Böse Onkels, da ist ein Potenzial.
Na absolut, weil die mit diesen nationalistischen und auch sektierischen Inhalten kokettieren und dadurch unheimlich viele Leute eben ähnlich wie AfD und Pegida anziehen, die irgendeinen Brass auf das System oder die Elite haben. Und das schaffen die ganz geschickt immer am Rande des Erlaubten, sich zu bewegen und damit auch Leute einzufangen.
Sie schreiben, die Grenzen des noch Akzeptablen und Erlaubten verschieben sich kontinuierlich weiter. Sie haben im zweiten Teil des Buches so eine Rubrik Frequently Asked Questions, also so Grundsätzlichkeiten der musikalischen und künstlerischen Provokation eben. Und da steht, die Grenzen verschieben sich immer weiter. Man kann ja vielleicht sagen, oder man muss vielleicht sogar sagen, es gab schon auch mal früher positiv gemeinte Provokationen. Also wenn man sich gerade die Hippie-Zeit anguckt, kann man sagen, die Zeit der positiv gemeinten Provokation ist vorbei. Es gibt nur noch negative.
Naja, nur noch würde ich nicht sagen, aber es ist schon ganz klar so, dass man damals eigentlich eher in Richtung Freiheit, Bewusstseinserweiterung, Gesellschaftsveränderung wollte. Der Impuls war für eine freiere Gesellschaft. Heute kommt der Backlash. Die Leute, die damals provoziert haben, sind jetzt selber Mainstream und sie kriegen es jetzt von rechts und von Rappern mit Migrationshintergrund. Und das ist dann ziemlich gegen die politische Korrektheit, gegen die Freiheit, sondern ist eigentlich ein Rückschritt ins Mittelalter. Und das ist heute leider dominant.
Gibt es einen Lieblingsprovokationssong von Michael Behrendt, den wir vielleicht auch anschließend noch hören sollten?
Also ich fand besonders beeindruckend Jennifer Rostock mit Hengstin, weil sie es geschafft hat, sowohl Neonazis, Rechte, als auch Rapper mit Migrationshintergrund gegen sich aufzubringen. Und sie hat ja dafür gesorgt, dass Bass Sultan Hengst einen Antwortsong gemacht hat, in dem er sich genau als dieser Macho entlarvt, der da kritisiert wird. Und ich finde, das ist schon eine Leistung.
Heute im Korso-Gespräch Michael Behrendt, Lektor, Blogger, Autor, Popkulturexperte aus Frankfurt und Urheber des Buchs Provokation, Songs, die für Zündstoff sorgen, / sorgten. Diesen Donnerstag erschienen im WBG Theiss Verlag. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Behrendt.
Danke Ihnen.